RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert. Aus Washington Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die drei Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte sie bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben. Europa müsse auf unmittelbare Krisen reagieren. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Die USA nehmen einen neuen Anlauf zur Vermittlung im Gazastreifen. Das Weiße Haus teilte mit, man habe einen mit Israel abgestimmten Vorschlag für eine Waffenruhe an die Hamas übermittelt. Die Palästinenserorganisation bestätigte, dass man die neuen Vorschläge des US-Sondergesandten Witkoff prüfe. Nach Medienberichten sieht der Plan vor, dass während einer 60-tägigen Waffenruhe 10 israelische Geiseln freikommen. Die Berliner Polizei hat die Besetzung eines leerstehenden Gebäudes in Kreuzberg verhindert. Wie ein Sprecher dem RBB sagte, sind rund 30 Personen aus einer ehemaligen Kneipe an der Ecke Reichenberger Straße-Lausitzer Straße geholt worden. Die Polizei habe das Gebäude dann mit 100 Einsatzkräften abgesichert. Die linke Szene-Kneipe Meuterei war 2021 vom Gerichtsvollzieher geräumt worden. Seitdem stehe das Gebäude leer, so der Polizeisprecher. In der Handball-Bundesliga läuft aktuell das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und Melsungen. Aus der Max-Schmeling-Halle, Nikolaus Hillmann.
Die zweite Hälfte hat gerade begonnen, ausverkauftes Haus, 9000 Zuschauer. Deutliche Führung für die Füchse, 21-13 nach einer überragenden ersten Hälfte. Man hat die Melsunger komplett im Griff und der beste Spieler des Abends bislang natürlich Matthias Gitzel. 8 Tore hat er bislang erzielt, 21-13 die Führung gegen Melsungen.
Dankeschön, Nikolaus Hillmann. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, von Prignitz bis Havelland gelegentlich örtlich Regen, Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 18 und in Grünow bei Prenzlau 16 Grad. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Also in der Familie wussten es zwar nicht alle von Anfang an, aber zum Schluss hin war es dann nicht mehr zu übersehen. Also sie war wirklich so abgemagert gewesen.
Ich war ja super dünn, ich war 36 Kilo, 37 Kilo.
Das sind Julia Lu und ihr Cousin Duong. Und sie erzählen hier von Julias Tiefpunkt. Dem Moment, in dem allen klar ist, so geht es auf gar keinen Fall mehr weiter. Sie ist abgemagert, sie ist völlig entkräftet und muss als Notfall ins Krankenhaus. Wie es dazu kam, warum es vorher immer mal wieder hieß, das bildest du dir alles nur ein, oder auch, isst doch einfach mal ein bisschen was, und was am Ende hinter ihrem dramatischen Gewichtsverlust steckte, das erzählen wir euch jetzt. Und an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge unter anderem auch um das Thema Essstörungen. Wenn du also mit einer Essstörung kämpfst, dann könnte diese Folge bei dir eine starke emotionale Reaktion hervorrufen.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir lösen hier alle 2 Wochen einen spannenden Medizinkrimi. Wir sprechen über Menschen, die teilweise jahrelang unter mysteriösen Symptomen gelitten haben, und über Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose suchen mussten. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR. Ich arbeite seit vielen Jahren im Team von Abenteuer Diagnose und führe euch hier im Podcast durch die Geschichte.
Und ich bin Volker Präkelt. Ich habe den Fall von Julia Lu recherchiert und dazu auch eine Fernsehfolge gemacht.
Erzähl doch mal, wie du mit ihr in Kontakt gekommen bist.
Also ich habe den Kontakt zu Min Yuan, Julia Lu, so lautet ihr vollständiger Name, über einen Hamburger Arzt bekommen, Professor Jürgen Pohl.
Julia lebt in Berlin und arbeitet als Rechtsanwaltsfachgehilfin. Ihr Abenteuerdiagnose beginnt aber an einem ganz anderen Ort.
Total anders. Und zwar in Österreich im März 2022 im Skiurlaub. Dort hat sie viel Spaß im Schnee gemeinsam mit Cousin und Cousine. Ob es letztendlich eine schwarze Piste war, die ihr zum Verhängnis wurde, weiß ich nicht. Aber es hat sie gegen Ende des Urlaubs, wie man in den Bergen so schön sagt, ordentlich geschmissen.
Da bin ich einfach ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen auf einem zu schmalen Pfad und bin dann in den Hang hinein. Und ja, dabei habe ich mir halt das Knie einfach überdehnt.
Dass das für uns alle damals schon ein sehr schrecklicher Moment war, hat sich in Deutschland dann nur bestätigt.
Und das ist jetzt ihr Cousin Duong, der damals im Skiurlaub auch dabei war.
Genau, Duong Chen und die Diagnose der Ärzte in Berlin. Und daraus spielt er ja an, ist tatsächlich nicht sehr erfreulich. Im rechten Knie von Julia Lu sind das Kreuzband und das Innenband gerissen.
So ein Innenbandriss, der heilt ja häufig von allein. Wenn es aber auch das Kreuzband erwischt, dann wird meistens operiert.
Ja, so ist es auch bei Julia. Der Unfall wirft sie allerdings irgendwie komplett aus der Bahn. Und wie sie mir in einem Vorgespräch sagte, war das irgendwie der Höhepunkt eines total verkorksten Jahres. Nach der Operation muss Julia Lu ihr Bein natürlich erstmal schonen, trägt eine Orthese, geht auf Krücken, kann wochenlang nicht in die Kanzlei. Und so kommt das Frühjahr der 22-Jährigen endlos vor, denn der Heilungsprozess, der währt viel länger als prognostiziert. Es dauert also, bis sie wieder auf die Beine kommt.
Es ging mir physisch als auch mental wirklich nicht gut, in dem Sinne, dass ich nicht laufen konnte und so eingeschränkt war.
Anfang Juni 2022 ist sie dann aber endlich Krücken und Orthese los. Wie ging es dann weiter?
Ja, die Physiotherapie ist zu dieser Zeit beendet. Mit dem Knie geht es nach ein paar Komplikationen jetzt wieder aufwärts und sie kann wieder laufen. Doch inzwischen hat sich ein bedrohliches Symptom in ihr Leben geschlichen, das ihr bisher total fremd gewesen ist. Sie hat zwar Appetit, aber sie wundert sich, dass sie die Speisen einfach nicht mehr so glatt herunterbekommt. Nichts Ernstes, denkt sie erstmal, das wird sich schon widerlegen. Aber dann wird es in ihrer WG dann doch schnell zum Thema.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Julia teilt sich die Wohnung mit ihrer Cousine.
In Berlin-Charlottenburg, in einer Altbauwohnung. Und abends kommt auch schon mal Cousin Duong vorbei und dann wird gemeinsam gegessen. Es ist so ein ganz normaler Abend im Frühsommer, als Julia dabei zum ersten Mal ein Bissen im Halse stecken bleibt. So, zunächst trinkt sie mal so ein ganzes Glas Wasser hinterher und dann beim zweiten Mal, da überspielt sie das irgendwie. Beim nächsten Mal entschuldigt sie sich und geht zur Toilette, um den Bissen hochzuwürgen, denn der steckte in der Speiseröhre fest. Und so erklärt dann Julia den anderen auch den Gang im Klo. Kann ja mal passieren und an diesem Abend ist es für alle noch nicht so ein richtig großes Ding. Inzwischen ist das Knie ja wieder fit und sie arbeitet wieder im Büro, in der Rechtsanwaltskanzlei. Und dort will sie sich diese Schluckprobleme auf keinen Fall anmerken lassen. Und beim gemeinsamen Mittagessen, meistens geht da einfach jemand um die Ecke und holt was, bestellt sie dann irgendwann nur noch Suppe. Sie hat Angst, dass sie etwas anderes nicht ohne sichtbare Anstrengung herunterbekommt.
Später habe ich das Mittagessen tatsächlich komplett ausgelassen, weil bei mir ja auch Flüssigkeiten schwierig waren, runterzuschlucken.
Sie erzählt das ja super gefasst, aber im Grunde genommen ist das ja schon ein ziemlich besorgniserregender Zustand. Also feste Nahrung geht nicht mehr wirklich rein. Und flüssige Nahrung kann sie auch nicht zu sich nehmen.
Ja, und wenn sie ehrlich ist, es macht ihr auch wirklich langsam Angst. Und dass sie das ein oder andere, das sie unter Schwierigkeiten heruntergeschluckt hat, wieder erbrechen muss, das vor allen Dingen ist das Problem. Das ist nicht nur unangenehm, sondern irgendwas, was sie auch klar als so eine dramatische Steigerung empfindet. Und aus diesem Grund geht sie jetzt zu ihrer Hausärztin Bärbel Behrens. Und die kann sich noch gut an den Besuch erinnern, auch daran, dass Julia zuerst etwas anderes thematisiert hat.
Sie kam eigentlich nach einer Knie-OP zu mir. Das war eine Kreuzbandoperation. Und im Rahmen dieses Besuches in der Praxis hat sie auch über richtig dolle Beschwerden geklagt, insbesondere auch das Erbrechen von unverdauter Nahrung. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, na, das ist jetzt so nicht ganz in Ordnung. Und da müssen wir, das ist jetzt nicht nur Magen-Darm-Verstimmung, da muss mal genau nachgeguckt werden. Und ich habe sie untersucht.
Okay, das bedeutet, sie hat Julia Lu gebeten, Pullover oder T-Shirt auszuziehen, sich hinzulegen und hat einmal Magen und Darm abgetastet, um herauszufinden, ob es irgendwo einen Schmerzpunkt oder vielleicht auch einen Widerstand gibt.
Ja, genau so war das, aber ohne Befund. Allerdings fällt ihr natürlich auf, wie schlank und zierlich Julia ist.
In dem Alter bei jungen Frauen, die abnehmen, muss man auch schauen, ist es vielleicht eine Essstörung.
Wie zum Beispiel eine Bulimie. Dabei führen ja die Betroffenen nach dem Essen ganz bewusst ein Erbrechen herbei. Als erfahrene Hausärztin hat Bärbel Behrens deshalb ganz vorsichtig bei Julia nachgehakt.
Mhm. Aber Julia kann ihr in dieser Situation erstmal total glaubhaft versichern, dass sie eben keine Essstörung hat.
Ich selber für mich wusste eben, dass es nicht so ist, weil ich wollte essen und ich hatte auch Lust zu essen.
Tja, aber woran liegt es dann? Bärbel Behrens zieht jetzt eine andere Erkrankung in Betracht. Reflux.
Ja, das ist sozusagen auch eine Störung im Mageneingangsbereich. Und dann bildet sich Magenflüssigkeit, die in die Speiseröhre hineinläuft und dadurch einen brennenden Schmerz im epigastrischen Bereich äußert. Manchmal haben die Patienten auch ein Hüsteln, auch Schluckbeschwerden kann das hervorrufen. Also da bei Schluckbeschwerden gucke ich immer nach dem Reflux, auch bei jungen Patienten.
Also ich hatte noch nie Sodbrennen oder auch keine Magensäure oder sowas, aber ich habe mir trotzdem gedacht, können ja trotzdem der Reflux irgendwie irgendwas sein.
Bärbel Behrens hat auf jeden Fall zwei Empfehlungen für Julia Lu. Den Refluxverdacht, den soll sie von einem Gastroenterologen, also einem Magen-Darm-Spezialisten abklären lassen. Vielleicht lässt er ja auch eine Magenspiegelung machen, denkt sie sich so im Hinterkopf. Und wegen der Schluckprobleme soll sie einen Termin beim HNO-Arzt oder eben in einer logopädischen Praxis machen.
Um dort dann ganz gezielt die Schluckstörung abklären zu lassen. Ja. Ärzte sprechen ja von Dysphagie. Schlucken ist ja ein total natürlicher, reflexartiger Akt. Wir machen uns da eigentlich nie Gedanken drüber. Wir müssen das auch nicht lernen. Das können wir alle schon bei Geburt. Finde ich total faszinierend. Mhm. Wenn das Schlucken dann plötzlich aber nicht mehr klappt, dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum Beispiel nach Operationen im Halsbereich auftreten. Häufig steckt aber auch ein neurologisches Problem dahinter. Zum Beispiel, wenn nach einem Schlaganfall oder bei Morbus Parkinson bestimmte Nerven nicht mehr so arbeiten, wie sie sollen. Und auch hohes Alter kann mal ein Auslöser sein, weil dann die Schluckmuskeln an Kraft verlieren. Nur deutet ja bei Julia eigentlich nichts auf irgendeine dieser Ursachen hin.
Das stimmt. Bärbel Behrens hatte ihr ja zwei Ratschläge gegeben. Und einen nimmt Julia Lu sofort an und sucht eine Logopädin auf. Die soll prüfen, ob die Muskulatur, die zum Schlucken gebraucht wird, bei Julia funktioniert. Sie unterhält sich mit ihr, sie fordert sie auf, ihre Beschwerden ganz genau zu schildern. Und da fällt Julia ein, manchmal hat sie das Gefühl, als ob da irgendwas mit ihrer Zunge ist.
Also ich habe ihr auch erzählt, dass ich das Gefühl habe, meine Zunge krampft. Das habe ich zuerst gesagt. Da hatte sie halt versucht zu gucken, ob ich meine Zungenhaltung irgendwie falsch habe, sodass sie deswegen krampft.
Das ist nämlich so ein Ansatz für die Logopädin, der Hinweis auf die Zunge. Sie greift das auf und sie zeigt Julia einige Übungen. Aber die bekommt sie gut hin und daran wird es dann wohl doch nicht liegen.
Also, die verkrampfte Zunge ist nicht die Ursache. Aber es gab ja noch die zweite Empfehlung der Hausärztin, nämlich einen Gastroenterologen aufzusuchen. Wenn die Muskulatur von Mund und Rachen nicht das Problem ist, dann liegt es vielleicht tiefer, in Speiseröhre oder Magen.
Ja, aber da gibt's ein neues Problem. Es ist nämlich nicht einfach, einen Termin für eine Magenspiegelung zu bekommen. Überall heißt es, sie müsse mehrere Wochen lang warten. Und insgeheim hofft Julia Lu in dieser Zeit immer noch, dass sich die Schluckstörungen vielleicht irgendwie und irgendwann von selbst lösen. Inzwischen ist es aber Herbst. Und in der Kanzlei kann Julia ihre Probleme einfach nicht mehr verheimlichen. Immer nur Suppe, da wundern sich die Kolleginnen irgendwann und fragen dann auch mal nach. Geben Tipps, an welche Arztpraxis sie sich denn wenden könnte, wenn sie möchte. Denn insgesamt kommt es ihnen so vor, als ob so langsam Kraft und Lebensfreude aus ihrer Kollegin weichen.
Es war dann schon echt einschränkend und da haben die das dann auch, also da haben die sich halt wirklich auch Sorgen gemacht.
Mhm. Klar, Julia isst nicht genug, sie trinkt nicht genug, ihrem Körper fehlt offensichtlich die Energie, um zu arbeiten.
Naja, das merkt man auch. In ihrem Job sitzt sie eben nicht nur am Computer. Hin und wieder werden Unterlagen gebraucht, wie dicke, schwere Aktenordner. Und wenn kein Wägelchen in der Nähe ist, dann schnappt sie sich schon mal einen Stapel. Und wenn der dann zu schwer ist und wenn die Kraft fehlt, dann gehen die Aktenordner eben mit Gepolter zu Boden. Genau das passiert ihr auch. Und dann schauen plötzlich alle auf. Und Julia hat zwar erzählt, ja, alle waren wirklich hilfsbereit und haben verständnisvoll reagiert, haben wir beim Aufheben geholfen, aber auch den Chefs fällt das natürlich auf und sie bieten ihr an, sich einfach mal krank zu melden, um sich zu schonen, um endlich wieder mal auf die Beine zu kommen. Aber wo es dann letztendlich noch am meisten auffällt, ist nicht in der Kanzlei, sondern natürlich zu Hause. Da gibt's so eine fatale Abfolge mittlerweile. Nahrung, Toilette, Erbrechen, Nahrung, Toilette, Erbrechen. Und die gehört mittlerweile zum Alltag und macht ihrem Cousin Duong richtig Angst.
Letztendlich haben wir dann für uns auch gemerkt, das ist knallharter Ernst und auch lebensbedrohlich.
Es war halt auch nicht auszuhalten irgendwann.
Deswegen weiß sie auch tief innen drin, dass mit dem Gastroenterologen und mit der Magenspiegelung, das muss jetzt endlich passieren. Aber sie wartet immer noch auf einen Termin und plötzlich hat sie aber eine ganz einfache und simple Idee. Ihr Vater lebt in Magdeburg, vielleicht geht es ja dort schneller. Sie bemüht sich also in Magdeburg um einen Termin für die Magenspiegelung und sie bekommt auch kurzfristig einen, fährt dorthin und ist irgendwie zuversichtlich, dass sie mit einer Diagnose nach Hause fahren wird.
Ich habe halt immer gedacht, an der Magenspiegelung sieht man dann das Problem. Also nach der Magenspiegelung weiß ich, was ich habe.
Doch in Magdeburg entdecken die Ärzte nichts, außer einer leichten Gastritis.
Also einer Entzündung der Magenschleimhaut. Mhm. Das kennen sicher viele von euch. Das macht Bauchschmerzen, Übelkeit oder auch ein Druckgefühl in der Magengegend.
Ja, Julia Lu ist aber trotzdem skeptisch nach dieser Einschätzung. Denn so typische Gastritis-Symptome wie Magenschmerzen oder Übelkeit hat sie eigentlich gar nicht. Und sie geht mit dem Befund wieder zu ihrer Hausärztin. Auch Bärbel Behrens ist davon nicht ganz überzeugt. Und als sie Julia allerdings dann wieder sieht und nochmal sich anschaut, vielleicht hat diese schmale junge Frau noch mehr abgenommen, da stellt sie sich erneut die Frage, steckt vielleicht doch eine psychosomatische Erkrankung dahinter? Und sie fühlt dann nochmal ganz vorsichtig in diese Richtung vor.
Wobei man immer sagen kann, okay, ich frage einen Patienten, hast du eine Essstörung, hast du ein Problem mit Essen? Dann kommt immer das Nein. Ich esse zwei Salatblätter. Das ist keine Essstörung. Da kann man nicht so gut hinter die Kulisse gucken.
Hat sie auch mir geraten, vielleicht mal einen Termin zu machen? Also ich habe es in dem Moment auch so gedacht. Das ist was, vielleicht was psychosomatisches ist.
Okay, Bärbel Behrens hat Julia also geraten, einen Termin bei einer Psychologin oder einem Psychotherapeuten zu machen. Bisher war Julia da ja ganz klar in ihrer eigenen Einschätzung, dass es keine Essstörung und kein psychisches Problem ist. Hat sich das in dem Moment geändert?
Ja, also mein Eindruck ist, sie hat da schon intensiv und vermutlich sogar permanent drüber nachgedacht. Und sie hatte auch immer wieder diese ganz eigenwillige Theorie, das kam im Interview mit ihr immer wieder raus, der Skiunfall, den sie da damals immer erwähnt hat, der hätte diesen Knacks vielleicht ausgelöst und damit irgendwie eine Lawine ins Rollen gebracht. Und natürlich hat sie auch mit einigen Familienmitgliedern diskutiert, auf jeden Fall mit ihrem Cousin Duong und der hat eigentlich eine klare Meinung dazu.
Es geht gar nicht um die Tatsache, beim Psychologen zu sein, sondern tatsächlich mit jemandem, der mit einem neutralen Auge auf das ganze Geschehen blicken kann und gegebenenfalls auch noch einen anderen Denkanstoß mitgibt.
Duong fand also diese Idee mit dem Psychologen gut, hat für sich so gesagt, das könnte hilfreich sein, auch wenn man in so einer unsicheren und auch mit Ängsten verbundenen Situation feststeckt, wie Julia damals. Kann es ja durchaus eine Unterstützung sein, mal mit jemandem zu sprechen, der einem Strategien an die Hand geben kann, wie man besser damit zurechtkommt. Wie hat sich Julia denn dann entschieden? Ist sie zum Psychologen gegangen?
Tja, was soll ich sagen? Sie ist am Ende nicht zu einem Psychologen gegangen.
Ich habe das halt ehrlich gesagt nicht gemacht eben. Ich hatte schlichtweg keine Lust mehr auf Arzt und ich habe mich damit abgefunden. So irgendwie geht's ja schon.
Und dann passiert es. Im Sommer 2023 an einem extrem heißen Tag, Berlin, Hochsommer, 35 Grad und den Weg zum Bus zur Arbeit morgens, den schafft sie nur mit Mühe und im Bus wird ihr dann schwarz vor Augen.
Von der Bushaltestelle halt zum Büro bin ich halt wirklich nicht getorkelt, aber ich habe halt nichts gesehen. Mir war halt wirklich schwarz vor Augen und ich habe gedacht, ich kipp gleich um. Und es war dann auch, ich habe mich dann irgendwie in dieses Büro reingekämpft und habe mich dann direkt hingelegt auf den Boden und da wussten meine Kollegen halt schon Bescheid, was los ist so. Also wirklich, ich habe halt gesagt, ich habe einen Kreislauf zusammen. Also ich habe zu wenig getrunken.
Und sie hat deswegen zu wenig getrunken, weil das Wasser einfach nicht rein wollte. Ihre Kolleginnen und Kollegen müssen ja ziemlich geschockt gewesen sein.
Na klar, die rufen sofort einen Rettungswagen und dieser RTW, der dann kommt, der bringt sie ins Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin-Wilmersdorf.
Ich dachte halt auch, ich habe jetzt nur einen Kreislaufkollaps, weil ich einen Flüssigkeitsmangel habe. Ich wusste aber auch, ich kann nichts gegen den Flüssigkeitsmangel machen, außer die stecken mir jetzt eben eine Nadel in den Arm und versorgen mich damit Flüssigkeit, weil ich es eben oral nicht zu mir nehmen konnte. Ich hatte so eine total liebe Schwester in der Notaufnahme, die mir eben zugehört hat, weil ich das eben geschildert habe, dass ich seit einem Jahr nicht richtig essen kann und dass es am Anfang auch gar nicht schlimm ist und ich das noch runter trinken konnte.
Und die Krankenschwester horcht da zum Glück sofort auf. Seit einem Jahr kaum noch feste Nahrung und sie fragt sofort nach dem Gewicht, nachdem sie sich Julia noch mal ein bisschen genauer angeguckt hat und erfährt dann auch 37 Kilogramm.
Und das entspricht bei Julias Größe von 1,50 Meter einem BMI von 16,4. Das ist starkes Untergewicht und sogar kurz vor kritischem Untergewicht. Wie reagiert die Krankenschwester denn in der Situation?
Also soweit sich Julia an diesen stressigen Tag erinnern kann, schildert die Krankenschwester sofort ihren spontanen Eindruck den ärztlichen Kollegen in der Notaufnahme. Und die rufen dann in der Gastroenterologie an. Und der Anruf erreicht dann Oberarzt Klaas Peymann und informiert ihn,
dass eine junge Patientin da sei und sie könnte schon länger nichts mehr essen, hatte aber schon mal eine Magenspiegelung gehabt. Dann kam auch raus, dass die Patientin doch relevant Gewicht verloren hat, sodass wir uns dann entschieden haben, die Patientin stationär aufzunehmen, um weitere Diagnostik zu machen.
Eine gute Entscheidung. Und jetzt wird Julia erst einmal akut versorgt. Das heißt, sie kommt an den Tropf.
Genau. Der Flüssigkeitsmangel, der ja schon zum Kreislaufzusammenbruch geführt hat, der muss unbedingt ausgeglichen werden mit einer Infusion. Und damit werden dann auch die fehlenden Elektrolyte wie Natrium, Kalium ersetzt. Gegen Abend hat Klaas Peymann dann auch an diesem anstrengenden Tag Zeit für ein längeres Aufnahmegespräch. Noch weiß er nicht, warum Julia Lu so krank ist, aber eins ist ihm klar, es ist 5:45.
Die letzte Magenspiegelung in Magdeburg hatte ja nur Anzeichen für eine leichte Gastritis gezeigt.
Klaas Peymann will aber jetzt noch mal gezielter auf die Suche gehen. Denn ihm ist inzwischen ein vergleichbarer Fall eingefallen. Er hat also schon eine bestimmte Vermutung und schaut sich bei der Gastroskopie den Übergang zwischen der unteren Speiseröhre und dem Magen an. Und dabei entdeckt er etwas anderes als die Ärzte in Magdeburg.
Das Besondere oder auch Eklige dabei daran war halt, dass Herr Dr. Peymann mein Abendessen noch in der Speiseröhre gefunden hat.
Da war halt schon auffällig, dass da auch noch Speisereste in der Speiseröhre standen, die ja eigentlich weiter in den Magen transportiert werden sollten, sodass wir schon den Verdacht haben, dass da eine Bewegungsstörung des Ösophagus, also der Speiseröhre, besteht.
Mhm. Viele denken ja, die Speiseröhre ist so eine Art Rohr, durch das unsere Nahrung einfach nach unten durchrutscht. Liegt natürlich auch am Namen. Röhre klingt ja erstmal ziemlich statisch, aber die Speiseröhre ist tatsächlich ein Muskel, so ein muskuläres Hohlorgan. Und dieser Muskel muss sich im richtigen Rhythmus zusammenziehen und entspannen, um den Speisebrei runter in den Magen zu drücken. Was bei Julia offenbar möglicherweise nicht richtig funktioniert.
Ja, und genau das ist der Kern von Klaas Peymanns Vermutung. Julia Lu leidet möglicherweise an einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung der Speiseröhre.
Und das bedeutet, salopp gesagt, Nervenzellen sterben ab. Wie kann Klaas Peymann denn seinen Verdacht beweisen?
Durch eine weitere Untersuchung, nämlich eine Ösophagusmanometrie. Ösophagus, lateinisch für Speiseröhre, Manometrie steht für Druckmessung. Klaas Peymann will also den Druck in Julia Lu's Speiseröhre messen. Und dabei bei dieser Untersuchung wird eine Drucksonde über die Nase in den Magen geführt. Eine Ösophagusmanometrie macht man in der Regel, um andere Krankheitsbilder wie eine Refluxerkrankung oder Ösophagusspasmus, einen Speiseröhrenkrampf, auszuschließen. Klaas Peymann geht es aber in diesem Fall vor allen Dingen um eins, seine Vermutung zu untermauern. Und das ist es, was ihm immer wahrscheinlicher erscheint.
Eine Relaxationsstörung, also dass sich der untere Muskel der Speiseröhre nicht richtig geöffnet hat und sozusagen das Essen dann davor stand.
Mhm. Er spricht hier vom unteren Ösophagus-Sphinkter. Das ist ein ringförmiger Muskel am unteren Ende der Speiseröhre. Und wenn der dicht macht und sich nicht mehr entspannen kann, dann bleibt der Nahrungsbrei in der Speiseröhre stecken.
Ja, das ist genau das, was Klaas Peymann vermutet. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum Julia Lu seit einem Jahr nichts mehr herunterbekommt. Aber da will er unbedingt noch mal einen Spezialisten draufschauen lassen. Der sitzt zwar nicht in Berlin, sondern in Hamburg, aber es gibt beste Verbindung zu ihm. Denn Klaas Peymanns Chefin Angelika Behrens hat früher mit Jürgen Pohl von der Asklepios Klinik Altona zusammengearbeitet.
Und über den haben wir ja schon kurz gesprochen. Mhm. Jürgen Pohl ist Gastroenterologe an der Asklepios Klinik in Hamburg-Altona und er hat dich mit Julia Lu in Kontakt gebracht.
Und er ist ein Spezialist für die seltene neurodegenerative Krankheit, für die Klaas Peymann bei Julia Anzeichen gefunden hat. Also, Julia Lu reist nach Hamburg in die Asklepios-Klinik Altona zu Jürgen Pohl. Und der sieht eine Patientin, die ihm, nachdem sie sich von ihrem Zusammenbruch erholt hat, eigentlich erstmal recht fit vorkommt. Als erstes will Jürgen Pohl die Vermutung seines Berliner Kollegen natürlich sichern. Und das geht mit einem sogenannten Breischlucktest. Für den muss Julia vor einem Röntgenschirm ein Kontrastmittel trinken. Und wie das dann eben und ob das denn eben und wie flüssig das runtergeht, das schaut sich Jürgen Pohl auf dem Bildschirm genau an und kann dabei die Funktion der Speiseröhrenmuskeln quasi live mitverfolgen.
Man erkennt da sehr, sehr schön die Verkrampfung in der unteren Speiseröhre, die dazu führt, dass eben Speise es sehr schwer hat, den Weg durch die Speiseröhre in den Magen zu nehmen.
Und die Originalbilder dieser Untersuchung, die hast du ja auch in deinem Film über Julias Fall gezeigt. Und das war wirklich super anschaulich. Denn darauf ist wirklich klar zu sehen, dass der Weg zum Magen bei Julia durch diesen verkrampften Ringmuskel fast völlig blockiert ist. Und das ist der finale Beweis, dass Klaas Peymann mit seinem Verdacht recht hat.
Wir sehen immer mehr auch junge Menschen, bei denen es sehr wichtig ist, dass man daran denkt, dass auch so etwas zugrunde liegen könnte. Eine Bewegungsstörung der Speiseröhre.
Ich war einfach nur erleichtert und froh, dass ich endlich überhaupt weiß, was ich habe. Nichts Mentales und ich habe nichts Psychosomatisches, sondern es ist wirklich, wirklich eine Krankheit.
Ja, die Freude war umso größer, als ihr Jürgen Pohl erklärt hat, dass eine Operation helfen kann. Und mit der hatte der Spezialist vom AK Altona schon große Erfahrungen. Achalasie ist übrigens wichtig an dieser Stelle, nicht heilbar, aber wenn sie rechtzeitig diagnostiziert wird, dann lässt sie sich behandeln. Und dazu habe ich Jürgen Pohl nochmal genauer befragt. Er sagte mir, wird die Achalasie in diesem Stadium diagnostiziert, bevor starke strukturelle Schädigungen der Speiseröhre mit extremer Aufweitung eintreten, dann können mit einer Operation die Beschwerden deutlich gelindert oder sogar behoben werden.
Das Einzige, was mich frustriert hat nach der OP, war eben, dass ich nicht essen durfte. Und da war ich dann echt so frustriert vor Hunger, dass mir die Tränen gelaufen sind.
Das klingt jetzt nach der Vorgeschichte echt auch ein bisschen nach Folter, dass sie dann noch immer nicht wieder essen durfte.
Ausgerechnet dann, ja.
Liegt natürlich daran, dass durch die OP eine ganz frische Wunde in der Speiseröhre war, die erstmal abheilen musste.
Das Ganze, bis sie dann wieder essen konnte, das dauert tatsächlich 37 Stunden und nicht etwa 36 oder 38, denn Julia hat genau mitgezählt. Aber dann, und natürlich will Jürgen Pohl aber auch einen medizinischen Beweis haben. Ein weiterer Breischlucktest beweist dann auch, dass das Kontrastmittel bei Julia jetzt durch die Speiseröhre in den Magen übertritt. Und jetzt darf sie nun wirklich unbeschwert wieder essen. Und bald merken dann auch ihre Freunde, Julia kann wieder ganz normal schlucken, auch ziemlich feste Nahrung.
Der Spaß am Essen ist wieder da.
Mittlerweile mein Lieblingsessen, wahrscheinlich Pommes.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass Julia Lu es geschafft hat, dass sie wieder fit ist, wieder normal essen kann und sage dir danke, Volker, dass du diesen Fall nochmal aufgearbeitet und erzählt hast.
Gerne.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert und fast alle von ihm verhängten Zollaufschläge aufgehoben. Zur Begründung hieß es, Trump könne sich nicht auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen. Solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom US-Kongress getroffen werden. Die USA nehmen einen neuen Anlauf zur Vermittlung im Gazastreifen. Das Weiße Haus teilte mit, man habe einen mit Israel abgestimmten Vorschlag für eine Waffenruhe an die Hamas übermittelt. Die Palästinenserorganisation bestätigte, dass man die neuen Vorschläge des US-Sondergesandten Witkoff prüfe. Nach Medienberichten sieht der Plan vor, dass während einer 60-tägigen Waffenruhe 10 israelische Geiseln freikommen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte sie, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner gibt es zu viele Ausnahmen. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber pro Jahr im Schnitt 15.000 neue Wohnungen entstanden. In der Handball-Bundesliga läuft aktuell das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und Melsungen. Aus der Max-Schmeling-Halle Nikolaus Hillmann.
Noch eine Minute und 45 Sekunden sind hier zu spielen und die Max-Schmeling-Halle ist ein Tollhaus. 9000 Zuschauer, ausverkauftes Haus. Die Füchse führen klar und deutlich 36-28 im Topspiel der Handball-Bundesliga. Sie werden dieses Spiel gewinnen, vor allen Dingen dank eines überragenden Matthias Gitzel, der dänische Welthandballer, momentan mit 15 Toren, die er erzielt hat und damit die Füchse zum Sieg tragen wird. Eine Minute sind es noch. 36-28.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in der Nacht stark bewölkt oder bedeckt. Von Prignitz bis Havelland gelegentlich örtlich Regen. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Die Schule brennt. Mit Bob Blume.
Geschichtsunterricht. Für viele Schülerinnen und Schüler ein Fach voller Daten und Fakten, die auswendig gelernt werden müssen. Zumindest bei denjenigen, die sich an den Unterricht erinnern. Doch muss das so sein? Wie kann Geschichte lebendig, spannend und vor allem relevant für die Gegenwart vermittelt werden? Lars Steffen Meyer, bekannt als Herr Meyer macht Geschichte, ist Lehrer für Geschichte und Gesellschaftslehrer an einer Gesamtschule im Rheinland. Mit seinem Blog und seinen innovativen Unterrichtsmethoden setzt er sich dafür ein, den Geschichtsunterricht zeitgemäß und schülernah zu gestalten. Lieber Lars, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke, Bob.
Wie schaust du als Geschichtslehrer auf die momentanen Ereignisse gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika?
Ja, ist schwierig. Also es ist salopp gesagt, da eine sterbende Demokratie beim Prozess zuzuschauen. Tagtäglich merken wir Einschränkungen, was das Demokratische angeht, insbesondere wenn es jetzt darum geht, auch um den geschichtlichen Bereich, Einschränkung von Geschichte, also Revisionismus, as is best. Ja, ist ein großes Problem, wenn man jetzt auf einmal versucht, Geschichte ja von der Regierung zu steuern.
Ja, ich musste mich tatsächlich an George Orwells 1984 erinnern, der zwar immer wieder rauf und runter zitiert wird, aber ich finde immer auch die gleiche Stelle. Der Winston Smith arbeitet ja, soweit ich mich erinnere, im Ministerium der Wahrheit, wo Geschichte auch umgeschrieben wird. Und ich musste mich deshalb daran erinnern, weil ja in Amerika jetzt 20.000 Dokumente auch einfach entfernt werden. Der Bomber von Nagasaki, Enola Gay, wurde sozusagen entfernt, weil das Wort Gay drin vorkommt. Kann man sich eigentlich nicht ausdenken.
Ja, kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Finde ich total krass, muss ich sagen. Also da fällt mir auch kein anderes Wort zu ein. Und immer dann, wenn ich versuche, Sprache zu normieren, ja, dann haben wir tatsächlich diese Strukturen, über die wir am Anfang gesprochen haben, weil ich dann ja auch ein Denken vorgebe. Und da sind wir irgendwie wieder bei Orwell letztendlich. Also ich finde den Vergleich, der ja auch oft herangezogen wird, aber leider ist er irgendwie dann doch ziemlich treffend. Mhm. Ja.
Wie ist das denn? Thematisierst du solche aktuellen Entwicklungen im Geschichtsunterricht auch so konkret, wie wir das hier machen? Also ziehst du solche Parallelen, weil es ist ja nicht immer ganz leicht, aber gehst du da mit den Schülerinnen und Schülern in den Diskurs?
Ja, durchaus. Also klar, es hängt so ein bisschen von der Altersstufe ab und so natürlich. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass gewisse Thematiken, wie jetzt zum Beispiel was in den USA passiert, aber eben auch vor allem während der Corona-Pandemie, wo so Demokratie in Frage gestellt wird, was immer auch mit Geschichte zu tun hat, greife ich das in jedem Fall im Geschichtsunterricht auf. Zumal, und das ist ja auch ein Merkmal irgendwie vom guten Geschichtsunterricht, auch Unterricht generell, die SchülerInnen haben ja Fragen. So, und die werden dann auch, sei es im Unterrichtsgespräch oder halt im persönlichen Gespräch, durchaus an einen herangetragen. Und dann finde ich es total wichtig und hochrelevant, das eben im Unterricht aufzugreifen und da auch für Aufklärung zu sorgen, weil die natürlich über Social Media und sonstige Aspekte auch viel mit Halbwahrheiten und oder halt eben auch revisionistischen Geschichtserzählungen in Berührung kommen. Und es für sie dann eine Herausforderung ist, das einzuordnen tatsächlich.
Kannst du dich an konkrete Fragen erinnern oder an Themen, die sozusagen von den Schülerinnen und Schülern so in der letzten Zeit an dich herangetragen sind?
Tatsächlich das Beispiel, was ich dann immer gerne erzähle, ist das siebte Klasse wohlgemerkt. Eine Schülerin kam zu mir nach dem Unterricht und fragte mich, es hat auch gar nichts mit dem Thema zu tun, fragte mich, warum Menschen auf TikTok den Holocaust leugnen würden. Und da war ich aber komplett baff, weil so eine Frage, die sehr reflektiert ist, wie ich finde, von einer Siebtklässlerin an mich herangetragen worden ist. Und da dachte ich mir so, wow, war ich auch mal ein bisschen überrumpelt, weil wie antwortest du da drauf, wenn da jemand mit 13 vor dir steht, ja? Und ich habe erstmal zurückgefragt, ne, wie kommst du damit in Berührung? Wie kommst du? Ja, ich interessiere mich für Geschichte und dann bin ich irgendwie in so einer Bubble. Ja, und dann wird mir das angezeigt auf TikTok. Da habe ich dann zum Anlass genommen, das in der nächsten Stunde mich nochmal drauf vorzubereiten und das haben wir dann thematisiert, was denn die Idee dahinter ist, warum man denn etwas behauptet, was leider Gottes sowas von belegt ist, was da vielleicht irgendwelche Ziele von sein könnten und ähnliches. Und da sind auch SchülerInnen in der siebten Klasse sehr, sehr empfänglich für und kann man gut drüber sprechen.
Ja, auf der einen Seite ein großer Vertrauensbeweis, auf der anderen Seite zeigt das etwas, was mir immer wieder auffällt, dass eben man als Lehrkraft sich auch gewahr werden muss, diesen Parallelwelten, in denen die Schülerinnen und Schüler dann ja auch sind. Denn hätte die Schülerin dieses Vertrauensverhältnis zu dir nicht, hätte sie die Frage womöglich nicht gestellt und hätte auch keinen anderen Kontext, ne?
Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist, glaube ich, auch ein Merkmal von Unterricht generell, eben diese Beziehungsebene, die wir da irgendwie auf der einen Seite brauchen. Auf der anderen Seite halt eben auch durchaus Kenntnis von solchen Medien, ja, wo wir dann wieder großes Fass aufmachen Richtung Lehrkräftebildung und Weiterbildung und solche Aspekte. Ich finde es schon wichtig, dass wir uns zumindest rudimentär damit auseinandersetzen, was es eben für Parallelwelten gibt im digitalen Raum vor allem, auf denen die SchülerInnen alle unterwegs sind.
Gibt es da eine Wechselwirkung in deinen Unterricht hinein? Also sei es das, was aufgenommen wird von den SchülerInnen, die was gesehen haben oder von Dingen, die du vielleicht vorher nicht wusstest, die du aufnimmst, weil du sie aufbereitest und dann im Unterricht auch anders darstellen kannst?
Glaube ich schon. Also dadurch, dass ich da zumindest bei Instagram, TikTok eher auf der Notwendigkeit heraus unterwegs bin, sehe ich natürlich gewisse Trends, gewisse Erzählungen, gewisse Meldungen, die auftauchen und die kann ich dann vielleicht nochmal anders rezipieren und dann im Unterricht auch dementsprechend aufbereiten.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, ganz klar, was ich gerne mache, ist eben die Dekonstruktion, also das Auseinandernehmen, die Analyse von Posts auf Instagram oder ähnlichem. Beispielsweise, jetzt mal nicht so ein ganz kritisches Beispiel, da gab es mal einen großen Medienhaus, was eigentlich einen guten Leumund hat, ein Reel zum 3. Oktober.
Tag der Deutschen Einheit.
Genau, da sind wir. Und das war alles gut gemeint. Da wollten sie halt eben salopp in diesem TikTok-Stil eben schnell rüberbringen, wie es dazu kam. Und das ist diese Erzählung, die da getroffen wurde, ist total schief. Das ist natürlich irgendwie der Kürze der Zeit, die man da zur Verfügung hat. Eine Minute, haben sie gesagt, ne? Alles, was du wissen musst in einer Minute, so nach dem Motto. Und das ist total schief gegangen. Da sind also tatsächlich nicht nur schiefe Aussagen, sondern auch falsche Aussagen tatsächlich drin. Und das fand ich total krass. Ich bin da zufällig drauf gestoßen tatsächlich. Und das passte thematisch gerade gut in meine 10. Klasse, die ich damals da unterrichtet habe, weil wir gerade eben genau das Thema hatten. Und das habe ich zum Anlass genommen, dieses Video mal oder dieses Reel im Unterricht zu thematisieren. Und erstmal habe ich den SchülerInnen das ganz, ganz ohne Ansage zeigt, guck da mal drauf und so. Ein, zwei kam dann schon irgendwie klar, ich bring's ja mit, das ist dann immer ein bisschen, da ist ja irgendwo ein Haken. Ja. Man, nee, da ist irgendwie ein, zwei Sachen, die finden wir ein bisschen komisch zumindest. Das fiel auf. Also ich konnte es noch nicht genau verbalisieren, was da jetzt komisch ist. Und dann sind wir die Analyse gegangen, als wir uns mal angeschaut haben, was wird denn da erzählt? Und das haben wir abgeglichen mit dem Faktenwissen von den SchülerInnen, was sie hatten, und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass da eben einige Aspekte eben nicht ganz richtig sind. Mhm. Und diese ganze Stunde stand unter der Fragestellung, inwiefern eignen sich solche Reels eben, um Geschichte zu lernen. Mhm. Also eine ganz wichtige Frage und sollte auch nicht darauf abzielen, zu sagen, das ist alles böse, ist es ja nicht. Ja. Ich finde das eine total legitime Art und Weise und bin froh, dass es das alles gibt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir aber eben kritisch hinsehen. Und das war ganz spannend. Wir haben hinter so eine Meinungslinie gemacht, ne, und die waren wirklich sehr unterschiedlich positioniert. Von, ja, finden wir jetzt irgendwie ganz, ganz schwierig. Gerade so TikTok finden wir ganz schwierig. Ja. Es gibt viele SchülerInnen, die sagen, TikTok ist, ich bin da zwar, aber ich weiß auch, dass da ganz viel komische Sachen sind. Mhm. Bis hin zu, nee, wir gucken das ja alles kritisch an und kann das ja einordnen. Deswegen ist das alles vollkommen okay. Also die ganze Bandbreite war irgendwie da und das fand ich hochspannend.
Das zeigt eben, das ist gleichzeitig Geschichtsunterricht und es ist Medienbildung.
Ja, bin ich komplett bei dir, dass Geschichte erstmal per se ein Medienfach ist, immer schon gewesen. Hm. Ja, also deswegen sind wir da auch prädestiniert, eben mit Medienkompetenz dann in all ihrer Ausgestaltung umzugehen, weil wir das Handwerkszeug eh haben, historische Methode, Analyse von Quellen und so weiter, Beurteilung von Quellen. Und deswegen ist Geschichte sicherlich einfach, wo das stattfinden kann, aber das möchte ich auch unterstreichen. Ich finde es gut, dass wir kein Medienkundefach haben. Es wird zwar immer gefordert, das ist aber so eine schnelle Forderung, die man eben sagt, wenn wir irgendwas schiefgegangen ist, die mal eben ins Horn gestoßen wird. Wir brauchen ein Medienfach. Ich denke, nein, es ist Querschnittsaufgabe, eben ist es kontextgebunden und man muss auch ein Verständnis dafür bekommen, aus meiner Sicht, dass eben, was du sagst, zeitgemäßer Unterricht, moderner Unterricht, digitaler Unterricht nicht passiert, wenn ich irgendwie das Tafelbild auf mein iPad abschreibe. Ja.
Ich musste gerade an das Empfehlungsschreiben der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission denken, wo gesagt wird, dass, ich glaube, die beziehen sich vor allen Dingen auf die naturwissenschaftlichen Fächer, aber auch die Mathematik, dass sie sagen, Schule müsste einen stärkeren Anwendungsbezug haben. In der Mathematik sagen die, naja, Schülerinnen und Schüler können nicht den Dreisatz nicht, sie können ihn, aber nur, wenn er sozusagen auf eine Art und Weise dargeboten wird, wie sie dann eben abgeprüft wird. Und das, was du sagst, hat ja dann auch diesen wichtigen Aspekt der Relevanz. Also ich merke, ich kann jetzt nicht einfach irgendeine Quelle analysieren, die 80 Jahre her ist und von der ich hoffentlich nicht denke, aber es passiert eben, dass sie mich nicht mehr zu interessieren hat, sondern ich kann tatsächlich damit etwas tun, was ja für die Orientierung wichtig ist, nämlich die Welt besser verstehen. Und zwar die Welt, wie sie mir zum Beispiel über mein Smartphone präsentiert wird.
Ja, vollkommen richtig.
Modernität hat, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, eben nicht nur mit Geräten oder Methoden zu tun, sondern auch mit dem Blickwinkel auf die Geschichte. In einer Folge von Das Wissen vom 26.08.2022 geht es um die Kolonialgeschichte im Schulunterricht und die Perspektive darauf. Hören wir da mal rein.
Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Von 1884 bis 1918 hatte Deutschland gleich mehrere Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts kostete rund 10.000 Nama und 40.000 bis 60.000 Herero im heutigen Namibia ihr Leben und wurde von Deutschen verübt. An drei Tagen im Jahr erinnern die Herero an diesen Genozid. In Deutschland findet das Thema Kolonialgeschichte jedoch kaum statt. An den Schulen steht Kolonialismus zwar auf dem Lehrplan, doch meist wird er unter der Überschrift Imperialismus behandelt. Da geht es dann zum Beispiel um die Aufteilung Afrikas unter den Kolonialmächten. Wie viel Raum die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit erhält und aus welcher Perspektive sie betrachtet wird, hängt von Lehrer oder Lehrerin ab.
Also wir hatten es eigentlich gar nicht als Thema drin und ich hatte es auch nicht als Thema vorgesehen. Ich habe eine interessante Prüfungslehrprobe gesehen und habe die dann bei meinen auch durchgeführt.
Eher Zufall, dass Sabine Thoma Haß das Kapitel Kolonialismus in ihrem Geschichtsleistungskurs am Friedrich-List-Gymnasium in Reutlingen aufgegriffen hat. Eine Doppelstunde hatte die Geschichtslehrerin dafür vorgesehen. Aber die 11 Schülerinnen und Schüler im Leistungskurs wollten mehr.
Was mich jetzt persönlich etwas überrascht hat, war einfach diese heutige Wichtigkeit noch irgendwie weil wir haben uns noch damit befasst, wie Afrika, wie sie einfach noch immer diese Schuldfrage halt eben noch von Wichtigkeit halt eben war und wie sich Deutschland dann halt eben auch versucht hat, irgendwie rauszureden und es heute noch tief so verankert war, weil ich meine, es geht ja auch nicht so weg.
Sabine Thoma-Hass lässt sich auf das Interesse ein, hängt noch eine Doppelstunde dran und bittet ihren Kurs, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Sie will über den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia sprechen.
Das ist ja jetzt noch ein Aspekt, den haben wir bis jetzt noch gar nicht besprochen, nämlich der des Blickwinkels. In dem Fall ein sehr weißer oder man könnte vielleicht etwas fachspezifischer sagen, eurozentristischer. Ist das etwas, was du auch versuchst mit einzubeziehen? Das ist ja gar nicht so einfach, diese Multiperspektivität und dann auch noch in, ich sag jetzt mal, didaktisch reduzierter Form mit Schülerinnen und Schülern zu thematisieren.
Ja, finde ich wahnsinnig schwierig, da vor allem die Perspektive der Opfer beziehungsweise der betroffenen Menschen irgendwie einnehmen zu können, weil wir da einfach auch eine schwere Quellenlage haben. Das ist einfach dann, das liegt einfach schon in der Natur der Sache, dass wir da einen schwierigen Zugang zu haben. Das ist absolut richtig. Bei dem Beispiel Kolonialismus ist es halt aber so, da bin ich sehr dankbar, dass es in NRW im Lehrplan ganz gut abgedeckt ist, dass es halt auch spiralkurrikular sowohl in Sek 1 als auch in Sek 2 Thema ist.
Kannst du das ganz kurz erklären, was spiralkurrikular ist?
Ja, also wiederholt sich quasi. Wir bauen grundlegend bauen wir in der Sek 1 darauf auf und in der Sek 2 wird das dann nochmal vertiefend aufgegriffen, sodass wir, das ist die Hoffnung davon, auf Kompetenzen, die man ja Sek 1 erworben hat, halt auch dann aufbauen kann. Ja, und das so ist der, sind die beiden Lehrpläne Sek 1, Sek 2 generell angelegt im Fachgeschichte, dass wir quasi so Schleifen ziehen können und dadurch einen Kompetenzzuwachs uns erhoffen. Ja, genau. Ja, da bin ich sehr dankbar drum, dass wir da den Raum für haben, aber es ist einfach so, wir haben da einen sehr eurozentristischen Blick drauf. Was man machen kann, finde ich sehr wichtig. Da sind wir nämlich wieder beim Aktualitätsbezug, zu schauen, wie funktionieren die momentanen Diskurse und da vielleicht eventuelle Perspektiven auch aufzudecken nochmal. Also wenn ich daran denke, wieder Errichtung dieses Berliner Schlosses und wie gehen wir mit Raubkunst um aus der Kolonialzeit oder die Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama lange Zeit in der Diskurs war. Und diese Diskurse kann ich ja im Geschichtsunterricht aufgreifen und sagen, was haben wir denn hier für Perspektiven? Und da haben wir ja auch dann Menschen, die Betroffene, beziehungsweise Nachfahren von den Betroffenen sind, die sich äußern. Und dann dann kann man über diesen Umweg aus meiner Sicht eine Perspektive mit reinnehmen, ja, die dann eben dieses Multiperspektivische, also aus verschiedenen Perspektiven das beleuchten kann. Ja, ansonsten halte ich das auch für eine riesige Herausforderung.
Ich halte Geschichte generell auch als Fach für eine riesige Herausforderung. Ich sag dir jetzt mal eine Fundamentalkritik, die ich gerade auch mit anderen Geschichtslehrern aus Baden-Württemberg immer mal wieder bespreche, weil mich deine Perspektive dazu interessiert. Es ist in Baden-Württemberg zumindest so, und ich glaube, das ist, nehme ich mal an, auch Stand der Forschung, man geht weg von der Geschichte großer Männer, die Entscheidungen treffen, hin zu, nennt sich dann, Mentalitäts- oder Ideengeschichte. Und das heißt also, man betrachtet Geschichte nicht aus der Perspektive, was hat Napoleon gemacht, sondern wie waren die Umstände in Frankreich und so weiter. Und dann wird eben auch noch versucht, das europäisch vergleichend zu machen. Also man schaut nicht, wie war die 48er Revolution, als wenn das ein deutsches Phänomen wäre, sondern wie sah es eigentlich in Frankreich und in Polen aus. Wenn ich mir das Geschichtsbuch der 8. Klasse angucke, dann kann ich sagen, wirklich, diese Idee und der Ansatz ist super und da hätte ich toll für ein Pro-Seminar für lernen können. Nur, wenn ich dann in der 8. Klasse bin, dann merke ich, dass ich plötzlich weg vom Buch selber in die Konkretisierung gehen soll, weil das nämlich kein Kind versteht in dem Alter. Weil eigentlich braucht man erstmal Konstruktion, von mir aus auch die Geschichte von großen Männern, um dann erst später zu sagen, so Leute, wisst ihr noch, was ihr gelernt habt, ihr könnt euch daran erinnern und Napoleon, der ist doch immer so lustig gestanden und ihr habt ein Bild und jetzt können wir es gemeinsam dekonstruieren. Weil so wie es gerade ist, habe ich das Gefühl, es geht weit weg von den Schülerinnen und Schülern. Was meinst du dazu?
Ist sehr viel Wahres dran. Also das, was wir hier auch jetzt diskutiert haben, ist hochgradig komplex. Und gerade in der Sekundarstufe 1, bleiben wir da mal, ich bin an einer Gesamtschule tätig, erlebe ich auch so, dass das zum Teil viel zu komplex ist und wir uns damit Steine in den Weg legen, nämlich dass SchülerInnen gewisse Konzepte aber gar nicht verstehen können aufgrund ihrer aufgrund ihres Bildungshintergrunds, aber eben auch ihrer Entwicklungspsychologie ganz einfach. Das muss man mal auch ganz klar anerkennen. Das ist alles gut gemeint und ich bin da schon ein Stück weit bei dir, ohne das jetzt glorifizieren zu wollen, dass Geschichte großer Männer und dass das irgendwie...
Nee, das soll ich nicht glorifizieren, das ist klar.
Nichtsdestotrotz ist das ein guter Ansatz, ein guter Hebel. Wenn ich mir beispielsweise die Rolle Bismarcks mal im Kolonialismus anschaue, das kann ich auch mit kleineren machen und dann einfach mal gucken kann, okay, es gibt jetzt die und die Deutung von diesem Mann, ja, irgendwie Dämon oder ist das der große Einheitskanzler, so jetzt mal das Spannungsfeld, was so klassischerweise irgendwie aufgemacht wird, also Held oder Dämon, und da kann man sich ja irgendwo bewegen und das sind wieder griffige Kategorien, mit denen SchülerInnen auch arbeiten können, auch wenn man nur Quellenhäppchen hat, die sie aber eben auch dann verstehen können. Das finde ich schon wichtig. Weil wir können eben nicht an den SchülerInnen vorbei unterrichten, wenn wir die jetzt irgendwelche Quellen um die Ohren hauen und Konzepte um die Ohren hauen, die sie einfach gar nicht verstehen können.
Der zweite Punkt, den ich oft aufnehme, um zu verdeutlichen, was mein Problem an der Stofffülle ist, ist, bleiben wir mal bei der 8. Klasse. Ich weiß nicht, ob es in NRW genauso ist. In Baden-Württemberg nimmt man die Französische Revolution nochmal auf. Und soll es dann rein zeitlich mit 2 Stunden in der Woche bis zum Ende der Weimarer Republik schaffen. Und gleichzeitig sind dann, ne, weil wir ja so modern sind und kompetenzorientiert, kommen dann so Sachen wie Statistikanalyse und Historikertexte beurteilen und solche Dinge. Und ich habe manchmal das Gefühl, man wird als Lehrkraft zum Bullshitter gemacht. Und zwar aus folgender Perspektive. Wenn die Industrialisierung drankommt, soll ich also Statistikanalyse machen. Statistikanalyse heißt, es gibt bestimmte Punkte, die dann gemacht werden müssen. Ich muss es in 2 Stunden machen, weil wenn ich es in 6 Stunden machen würde, dann würde ich es halt leider Gottes nicht mehr bis zum Ende der Weimarer Republik schaffen. Und wenn ich dann aber gefragt werde, und können deine Schülerinnen und Schüler Statistikanalyse machen, dann erzähle ich Bullshit, nämlich ja, haben wir gemacht, als wenn sie es könnten. Wie sind da deine Erfahrungen?
Sehr ähnlich. Und ich finde, wir sind da als Lehrkräfte in einem Spannungsverhältnis zwischen, auf der einen Seite, wir haben diese Stofffülle und wir haben irgendwie ein chronologisches Vorgehen. Auf der anderen Seite machen wir aber ganz viel Querschnitt und Kompetenzschulungen. Mhm. Und das sind irgendwie so Sachen, die nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Das sehe ich auch so. Mhm. Dann sollen die noch beurteilen, dann sollen die im Handlungskompetenzbereich noch unterwegs sein, Wert- und Sachurteil differenzieren können und. Und ich glaube auch, das ist auch meine Erfahrung, dass man so nicht gut arbeiten kann, weil wir werden getrieben, wir müssen dadurch rasen. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich mal ein bisschen überspitzt und möchte einfach nur mal die Frage in den Raum stellen, wie relevant Thema XY ist, ob die SchülerInnen das wirklich sachlich durchdrungen haben oder ist es nicht relevanter, dass sie in der Lage sind, sich Thema XY irgendwie zu erschließen und ich mir dann bei einem Beispiel mich länger aufhalten kann, um da eben ein vertiefendes Verständnis auf der Sachebene auf einerseits zu erreichen, auf der anderen Seite aber eben auch auf der Kompetenzebene. Weil ich bin auch der absoluten Meinung, eine Statistikanalyse, auch wenn sie abgespeckt im Schulbuch ist, kann ich nicht in 2 Stunden mal eben abfrühstücken und sagen, haben wir gemacht. Aber das bleibt natürlich dann irgendwie nicht hängen. Und deswegen würde ich mir tatsächlich den Mut wünschen, dass man sagt, okay, ihr Lehrkräfte könnt viel mehr Schwerpunkte setzen. Ihr habt hier das Curriculum. Klar, wir haben die und die Voraussetzungen oder die Erwartungen. Das soll irgendwie schon mal vorkommen, epochal vielleicht gedacht. Mhm. Aber es ist vielleicht nicht leistbar mit der, können wir auch über die Stundenzahl vielleicht mal diskutieren, das so durchzurattern, wie es gerade der Fall ist.
Ja, und irgendwie scheint es ja auch dann nicht zu fruchten. Also ich habe letztens die Statistik gelesen, dass 40% der jungen Leute zwischen 19 und 25 nicht wissen, was der Holocaust war. Da wird es mir ganz anders, ehrlich gesagt.
Mir auch. Und ich frage mich, wie das zustande kommt tatsächlich. Ich bin da auch schockiert gewesen und ich kann mir das auch nicht erklären. Weil, ich sag mal, gerade was, wenn es jetzt auf diesen Bereich Holocaust-Education und sowas geht, wird viel gemacht und ist curricular auch sowas von verankert. Und wenn ich mit KollegInnen spreche, ist das auch immer ein Themenbereich, wo man sagt, ja, da gucken wir natürlich drauf. Ja, ohne das zu sagen, wir machen jetzt immer nur, ich sag's jetzt mal salopp, wir machen immer nur Hitler, was man immer so erzählt. Das ist ja auch dieser Mythos, der da erzählt wird, was ja überhaupt nicht stimmt.
Ja.
Trotzdem bin ich auch schockiert, aber auch verwundert über diese Zahlen.
Bist du mutig, so wie du es gerade gefordert hast? Und wenn ja, was bedeutet das?
Dass ich viel mehr auf Exemplarität setze. Also ich mache viel mehr Beispielhaftes. Ein Beispiel ist, weil ich das für wichtig halte, ist, sind wir beim Kolonialismus, dass ich wirklich mir Zeit nehme, den Völkermord in Hereronama in seinen Strukturen, in seiner Genese und auch in der Aufarbeitung wirklich mit vielen Stunden zu thematisieren. Das kostet mich an anderen Stellen viel, viel Zeit, das weiß ich. Kann dann vielleicht in diesem Themenbereich, das ist ja dieser ganz große Themenbereich Imperialismus im 19. Jahrhundert, so ein Thema, also ich zeige gerade, wie riesig das einfach ist. Und das kann ich meiner Meinung nach so gar nicht zufriedenstellend abdecken und habe mir dann dieses Beispiel herausgesucht, weil ich es eben gerade geschichtskulturell, erinnerungskulturell hochrelevant halte, gesellschaftlich hochrelevant finde und mache das sehr ausführlich mit den SchülerInnen.
Ich habe gerade noch an zwei Dinge gedacht. Das eine ist, die Relevanz zeigt sich ja zum Beispiel auch in den Debatten um Straßenumbenennung und Kontextuierung, weil so Lothar von Trotha Straßen gibt es ja immer noch en masse. Und da wird ja dann, also ein fehlendes Geschichtsbewusstsein führt dann eben zu diesem sehr reduzierten Argument, ach Mensch, müssen wir jetzt alles verbieten und das ist doch Cancel Culture und so weiter und so fort. Einfach weil man es nicht weiß. Das andere ist, und das wird jetzt wahrscheinlich sehr weit führen, aber ich will es wenigstens mal angesprochen haben, ist ja die Perspektive, wenn man sich die Aufteilung des afrikanischen Kontinents nach der Berlin-Konferenz 1883 anguckt, dann fällt jedem Schüler und jeder Schülerin zum ersten Mal bewusst auf komisch. Das sind aber sehr gerade gezogene Grenzen. Du hast gerade Namibia angesprochen. Wir sprechen ja in vielen Teilen, die von den Europäern einfach in ein Land benannt werden, von Gebieten, wo teilweise hunderte verschiedene Volksgruppen mit unterschiedlichster Sprache gelebt haben. Und letzten Endes zeigt sich dadurch ja auch, dass diese Konflikthaftigkeit auch darin mündet, dass die Regierungsformen dort in einer Form immer wieder zerbrochen sind, die, ja, sagen wir mal, Europa auch eine Verantwortung dafür gibt, dass es Migration in der Form gibt, wie wir sie heute haben.
Riesiger Umschlag, aber ich sag mal, kann ich mich so anschließen, ja. Das, was du sagst mit den Grenzziehungen, ist übrigens so ein richtig guter Einstieg.
Ja.
Auch klassisch, aber dann haben wir nämlich genau das auch wieder, was fürs Lernen wichtig ist, gerade fürs historische Lernen. Ich habe ein Erkenntnisinteresse bei den SchülerInnen irgendwie geweckt. Und dann ist auch die Frage vollkommen undidaktisch, die dann im Raum steht, warum ist das denn so? So, ja. Eine ganz klassische Warum-Frage, die SchülerInnen, weil wenn man sie drauf stößt, guckt euch das doch mal an. Ja, stimmt. Das Bewusste einmal sehen. Und dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal etwas, was wir erforschen können, in Anführungszeichen. Warum ist das denn so? Das finde ich immer ganz sympathisch, davon auszugehen, weil dann habe ich die gleich ganz anders motiviert, sich dann mit der Thematik auseinanderzusetzen, was auch bei anderen Themen so ist. Beispiel, das ist ein ganz anderer Themenbereich, wenn man so Geschichtsmythen mal aufgreift, also meinetwegen die Erde war im Mittelalter, haben die alle geglaubt, sie sei flach. Ja, schwierig, ist so überhaupt nicht haltbar, wenn man irgendwann darauf kommt, ne, das ist irgendwie so eine Märchen aus dem 19. Jahrhundert. Und dann aber, wenn man diese Frage aufwirft, weil das kennen die alle, die haben alle dieses dunkle Mittelalter vor Augen, und das dann mal vielleicht mit dem Reichsapfel oder sowas, ne, eine Karl der Große Darstellung oder ähnliches, und dann, habe ich irgendeine Dissonanz bei den Schülern erzeugt, womit ich die da mitnehmen kann. Und das finde ich halt so hochrelevant, und das ist für mich auch zeitgemäßer Geschichtsunterricht, dass es nämlich Geschichte für sie zum Thema wird. Weil da etwas ist, was irgendwie nicht passt, was irgendwie komisch ist, aber uns ja irgendwie umgibt.
Heute sprach ich mit Lars Steffenmeier, der als Herr Meier macht Geschichte auch im Netz bekannt ist. Aber auch Lehrer für Geschichte und Gesellschaftslehre an einer Gesamtschule im Rheinland. Lars, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und allen übrigen Podcast-Plattformen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik. Ein Bundesberufungsgericht hat jetzt die umfangreichen Zölle von Präsident Trump wieder in Kraft gesetzt. Zuvor hatte ein anderes Gericht die Zollpolitik blockiert. Aus Washington, Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die drei Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. In einem Fluss im Ort Platten haben sich Fels- und Eismassen meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Mehrere Gemeinden wurden vorsorglich evakuiert. Die Schweizer Behörden rechnen am Freitagmorgen mit der Flutwelle. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, das sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen geprägt. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren. Das betreffe unter anderem die Verteidigungsfähigkeit. Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner hat sie zu viele Ausnahmen. Katharina Trümper, RBB 24.
Grundsätzlich begrüßt der Mieterverein, dass die Bundesregierung die Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängern will. Das Instrument wäre sonst in Berlin Ende des Jahres ausgelaufen. Aber es gebe zu viele Schlupflöcher, sagt Geschäftsführerin Werner. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber im Schnitt 15.000 neue Wohnungen pro Jahr entstanden. Außerdem gilt die Mietpreisbremse auch nicht für nur kurzzeitig vermietete Wohnungen.
In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Im Spitzenspiel gegen Melsungen haben sie mit 37:29 gewonnen. Neuer Trainer der Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wird Horst Steffen. Der bisherige Chefcoach des